Also ich glaube, wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, das Thema der Finanzierung ist eines der zentralen Themen für die Zukunft. Nur wenn wir mit den entsprechenden finanziellen Mitteln ausgestattet werden, können wir auf der einen Seite die notwendigen Investitionen, aber eben auch, wie wir anfangs sagten, das notwendige Personal vorhalten, die diese Änderungsprozesse letztendlich dann auch mit begleiten. Und das ist so ein Wunsch, das würde ich mir wirklich, also ja, das wäre so der Wunsch, dass die Kostenträger gerade im Rahmen der Investkostensätze auf einer Seite, aber auch im Rahmen der Pflegekostensätze anerkennen, dass wir uns einfach bewegen müssen.
Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe heute Stefan Kröger zu Gast. Er ist Geschäftsführer der Rostocker Heimstiftung. Hallo, Herr Kröger.
Hallo, Schneeweiß, grüße Sie.
Ja, freut mich, dass Sie heute hier im Podcast mit dabei sind und uns einen Einblick in das Digitalgeschehen der Rostocker Heimstiftung geben. Wie mit jeder Podcast-Folge fangen wir erstmal mit einer kurzen Vorstellungsrunde an. Möchten Sie sich einmal kurz vorstellen? So, wer sind Sie? Was machen Sie aktuell bei der Rostocker Heimstiftung? Und ja, vielleicht auch ein, zwei Sätze zur Rostocker Heimstiftung selbst.
Ja, gerne doch. Ja, also mein Name ist Stefan Kröger. Ich bin noch 36 Jahre jung oder alt, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und bin jetzt ja gut knapp 2 Jahre in der Rostocker Heimstiftung unterwegs. Ganz ursprünglich, naja, habe ich mal studiert, Betriebswirtschaftslehre, hat in dem Bereich auch meinen Schwerpunkt gelegt im Bereich Gesundheitsmanagement, Gesundheitsökonomie. Komme ganz ursprünglich eigentlich aus dem Bereich Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung auch raus. Und hatte dann das Vergnügen, 2015 das erste Mal bei einem Komplexträger die Sachgebietsleitung zu übernehmen für das Finanz- und Rechnungswesen, wo dann auch tatsächlich ja schon so die ersten größeren Digitalisierungsprojekte damals ein bisschen dann auch mit anstanden. Ja, und dann hat es mich vor 2 Jahren nach Rostock verschlagen, zur Rostocker Heimstiftung. Daran geknüpft war dann gleichzeitig die Geschäftsführung unserer Tochtergesellschaft, der Rodo Service GmbH. Und ja, wir sind ein Pflegeunternehmen, insbesondere in Rostock. Insgesamt betreiben wir 6 stationäre Pflegeeinrichtungen mit ca. 760 vollstationären Plätzen. 5 davon im Stadtgebiet Rostock, eine in Kühlungsborn. Haben ja 450 Mitarbeitende, ca. 190 in der Tochtergesellschaft dann noch mit drin. Und ja, haben noch so die 2 Tagespflegen und 2 ambulante Wohngruppen, die wir mit einem externen Partner zusammen betreiben. Knapp 120 Wohneinheiten noch im alten gerechten Wohnen. Und ja, bewegen uns Schritt für Schritt sozusagen auf all das zu, was uns entweder gesetzgeberseitig oder ich sag mal aufgrund allgemein der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eigentlich so jeden Tag entgegenkommt.
Ja, da haben Sie auf jeden Fall einiges zu tun, würde ich sagen. Als Geschäftsführer ist ja kein kleines Unternehmen hier mehr. Und einige Ihrer Kollegen durften wir ja auch schon auf der Pflegemesse in Rostock letztes Jahr kennenlernen. Also von daher auf jeden Fall auch ein schönes Gebiet, in dem Sie da agieren. Jetzt fangen wir mal an, zum Thema Digitalisierung zu kommen. Und zwar wäre da meine erste Frage, gibt es gerade Projekte in diesem Bereich, an denen Sie aktiv arbeiten?
Ja, also das ist tatsächlich relativ breit gestreut. Wir haben auf der einen Seite die, ich sag mal, Verwaltungsstrukturen, die wir natürlich auch schon eine ganze Zeit digital betrachten und weiter voranschieben werden. Ich sag mal, dass wir das Thema Finanz- und Rechnungswesen, elektronischer Workflow und so weiter und so fort schon mit drin haben. Das ist, glaube ich, heutzutage glücklicherweise fast selbstverständlich. Wir sind jetzt im Moment gerade in der Verwaltung an dem Thema dran. Personalverwaltung, Zeiterfassungssysteme wollen so ein bisschen das Thema Mitarbeiter-App auch nochmal vorantreiben und sind natürlich auch in den Bereichen der Pflege und Betreuung, insbesondere gerade im Bereich der Betreuung auch dran. Haben jetzt gerade angeschoben ein Projekt mit VR-Brillen, haben da auch parallel ein Projekt nochmal mit Tablet-Strukturen, die so ein bisschen den Bereich Betreuung in der Demenzbetreuung, sag ich mal, vor allen Dingen auch mit abdecken sollen. Haben derzeitig natürlich auch das große Thema WLAN weiterhin auf dem Tisch. Ja, also das sind, sage ich mal, so alles so Punkte, wobei man eben sagen muss, es ist, also man würde es gerne prioritärer behandeln. Aber wir haben natürlich einfach im Moment so viele strukturelle Bedingungen, die sich auch gesetzlicher Seite entwickeln, neben dem ganzen Thema Pflegepersonal finden und binden, ja, dass es manchmal leider etwas zu kurz kommt und die nötigen Schultern, sage ich mal, auch fehlen, um es drauf zu verteilen.
Ja, das stimmt. Ich glaube, Digitalisierung ist halt ein sehr komplexes Thema. Idealerweise hat man halt auch jemanden, der sich quasi Vollzeit oder sogar mehrere Personen, die sich quasi Vollzeit damit beschäftigen können. Gerade bei jetzt Trägern, die jetzt nicht unbedingt 30, 40, 50 oder 100 Einrichtungen haben, ist das eine Stelle, die, glaube ich, schwer zu finanzieren ist. Wie ist denn das bei Ihnen? Also wo ist die Digitalisierung bei Ihnen rein organisatorisch angegliedert?
Ja, also man muss tatsächlich sagen, also organisatorisch ist es eher so ein bisschen so als Arbeitsfeld, sage ich mal, so ein bisschen mit gesehen. Also derjenige, der da ein bisschen Interesse dran zeigt, versucht dann natürlich entsprechende Projekte auch mit reinzubringen. Also zum Beispiel das Thema der VR-Brillen oder auch der Tablets im Betreuungsbereich. Das kam insbesondere aus dem Qualitätsmanagement oder auch von den Pflegedienstleitungen so ein bisschen initiiert, die halt beispielsweise auf Messen dann ja auch gerne mal sich was angucken und sagen, Mensch, wäre das nicht eine Idee, das auch mal bei uns auszuprobieren. Andere Sachen sind tatsächlich arbeitsorganisatorisch bei mir hauptsächlich dann auch mit angebunden. Einfach auch so ein bisschen aus der Berufshistorie heraus, denke ich, ist es einfach auch notwendig, gewisse Automatisierungsverfahren weiter voranzutreiben, auch das Thema Digitalisierung in seiner gesamten komplexen Struktur mit zu betrachten, sodass ich mir das insbesondere auch für dieses Jahr auf die Fahne geschrieben habe, auch gegenüber meinem Vorstand, nochmal das Thema Digitalisierungsstrategie auch mit aufzugreifen, wenn wir uns grundsätzlich mit strategischen Themen natürlich auch für die Heimstiftung beschäftigen.
Wie würde denn dann so eine Digitalisierungsstrategie, also gesetzt dem Fall, dass die jetzt schon steht, vermutlich arbeiten Sie ja gerade noch dran, aber wie sehen denn da so die Grundzüge aus? Also wie würden Sie das angehen?
Ja, also tatsächlich das Erste ist so ein bisschen die infrastrukturelle Frage natürlich. Wir haben, wie gesagt, 6 stationäre Pflegeeinrichtungen. Keine davon muss man leider sagen, aktuell mit einem flächendeckenden WLAN ausgestattet. Das ist natürlich ein Grundproblem, was man für viele digitale Anwendungen einfach schon mal grundsätzlich hat. Also das ist ein zentrales Thema, wo wir uns mit auseinandersetzen müssen. Auf der einen Seite haben wir Gebäudestrukturen, die einfach noch aus DDR-Zeiten auch mit stammen, wo man sich dann auch die Frage stellen muss, welche Investitionen tätigt man, ich sag mal jetzt in den nächsten Schritten dort, oder kommt da nicht eher das ganze große Thema Generalsanierung, Teilneubau, Neubau eher in Betracht, bevor man jetzt größere Geldsummen dort investiert? Wir haben natürlich relativ neuere Bauten, ich sag mal, die jetzt so zwischen 10 bis 15 Jahre auch alt sind, wo man sagt, die dürfen einfach als Pflegeimmobilie auch noch eine ganze Zeit mit durchhalten. Und da ist natürlich das Thema WLAN-Struktur wesentlich interessanter, jetzt einfach auch noch in der Bestandsimmobilie mit umzusetzen. Also das ist so das eine, sage ich mal, im infrastrukturellen und Hardware-Bereich. Und das andere ist natürlich, da tut sich ja enorm viel auf dem Markt. Was gibt es ansonsten als softwaregestützte Lösung oder ich sag mal auch im Hardware-Bereich so ein bisschen als unterstützende Lösung für die Kolleginnen und Kollegen? Und ich glaube, dass man da einfach viele Sachen testen muss, um zu gucken, passt das zur Heimstiftung, passt das zu der jeweiligen Einrichtung? Also ich glaube, auch das ist nicht immer gleich. Das hängt ja auch sehr personenindividuell davon ab, sowohl auf Seiten der Bewohner, aber auf der anderen Seite auch auf Seiten der Mitarbeitenden. Wie wird sowas angenommen? Wird sowas tatsächlich dann auch mit genutzt? Also wir hatten in der Vergangenheit beispielsweise mal die Tova-Tafeln im Angebot. Da gab es, ich sag mal, 2 von 4 Häusern, die fanden es total klasse und wollten die auch unbedingt dann beibehalten, 2 von 6. Die anderen 4 Häuser haben gesagt, nee, ist jetzt nicht unbedingt unser Thema, wir gucken uns eher weiter nochmal so ein bisschen mit um. Und ich glaube, da wird es in Zukunft natürlich auch viele Entwicklungen noch weiterhin geben. Wie gesagt, testen ist das A und O, nicht die Augen davor verschließen, immer gucken, was funktioniert nicht und sich dann noch schrittweise immer weiter dann dort bewegen. Und das, ich sag mal, auf allen Ebenen zentrales Thema ist und bleibt natürlich das Thema der Dokumentation, insbesondere im Pflegebereich. Dort muss es einfach Erleichterungen geben, sei es über ein Thema der mobilen Dokumentation, sei es über ein Thema der sprachgesteuerten Dokumentation. Da werden wir Mitte des Jahres mit unserem Dokumentationssoftwareanbieter auch nochmal wieder so das jährliche Kundengespräch führen und mal gucken, wo die sich auch hin entwickeln wollen. Ja, und das ist immer eine ganz gute Partnerschaft.
Ja, das Thema Austesten, Ausprobieren ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich denke, es ist ein teurer Fehler, wenn Träger, und man sieht es, also es ist eigentlich relativ simpel, aber man sieht es immer noch in der Praxis zu oft, dass dann ein Träger von zentraler Seite aus, also aus dem Management heraus, eine Lösung für gut befindet, sagt, okay, das müssen wir jetzt sofort einführen, dann wird das den Häusern so übergestülpt und auf einmal merkt man, da regt sich dann interner Widerstand, weil es nicht zu den Prozessen passt, weil die Leute das zu kompliziert finden, weil man sich vielleicht auch gewissermaßen operativ übergangen fühlt, weil man eben nicht im Rahmen von Pilotprojekten oder Testphase einfach mal mitwirken konnte. Also von daher auf jeden Fall das richtige Vorgehen da zu testen, um dann auch zu sehen, hey, manche Häuser finden sowas wie die Tora-Tafel zum Beispiel gut, andere finden es eben nicht so gut. Und das Gleiche kann man ja dann eben auch auf Tablets und andere Lösungen, glaube ich, anwenden. Jetzt hatten Sie ja selbst schon das Thema Finanzierbarkeit angesprochen im, ich sage mal, Zusammenhang mit der WLAN-Thematik. Also die WLAN-Thematik treibt ja ganz viele Betreiber rum, vor allem die mit relevanten Bestands- und Altbau sozusagen. Das ist kein günstiges Unterfangen und die naja, die 12.000 Euro Förderung über das Pflegepersonalstärkungsgesetz sind da meistens eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Was gibt es da noch für Möglichkeiten, solche Projekte zu finanzieren? Wo könnte das Geld herkommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich sage mal, der Standard ist natürlich die Refinanzierung über die Investitionskostensätze, wo man da ja natürlich auch immer so ein bisschen gucken muss, das ist, hohe Investitionen, die erstmal grundsätzlich Liquiditätsbedarf erfordern, den man ja selber dann irgendwie stemmen muss, bewegen sich ja mittlerweile auch Anbieter, die sagen, okay, gibt es in Leasingmodellen oder gibt es eventuell auch in Finanzierungsmodellen, teilweise auch die Banken, die sowas mittlerweile gesehen haben und sagen, okay, in entsprechenden Gebäudestrukturen kann es auch mit finanziert werden. Tatsächlich das große, breite Spektrum der Förderlandschaft ist ja manchmal etwas undurchsichtig, muss man gegeben sagen.
Ja.
Und da muss man sich schon wirklich tief reinknien, um zu gucken, gibt es dort einzelne Fördermaßnahmen. Tatsächlich zumindest ist das so der aktuelle Stand, die von Ihnen beschriebene Fördermaßnahme ist ja noch zumindest bis Ende 23 nach aktuellem Stand verlängert und die soll auch nochmal mit aufgegriffen werden bei dem einen oder anderen Projekt, tatsächlich aber eher im Bereich der Softwarelösung, die wir jetzt weiterentwickeln wollen, gar nicht so sehr in dem infrastrukturellen Bereich dann auch mit. Und ansonsten muss ich aber zugeben, ist mir jetzt gerade zumindest kein größerer Fördertopf bekannt, der sowas leider tatsächlich mit abgreift. Ja.
Haben Sie denn ein eigenes Fördermittelakquise-Team oder ähnliches intern oder müssen Sie sich da auch sozusagen als Geschäftsführer selbst drum kümmern?
Nee, da muss ich tatsächlich sagen, habe ich glücklicherweise eine starke Controlling-Abteilung, die sich mit dieser Thematik grundsätzlich auch auseinandersetzen darf. Ich meine, man liest natürlich irgendwie viel, sei es in den sozialen Medien, sei es in der Fachpresse, wo ja auch immer mal wieder solche Themen mit angeschnitten werden. Und wenn man da so ein bisschen Input hat oder irgendwie so einen kleinen Ankerpunkt, an dem man mal ansetzen kann, dann liest man sich natürlich schon ein. Man möchte mit den Kolleginnen ja auch in den Austausch gehen. Aber ich sage mal, das Hauptthema tatsächlich nachher in der Umsetzung, das läuft wirklich im Controlling dann mit.
Ja, ja, okay. Hat ja auch nicht jeder Träger sozusagen Kollegen dort vor Ort, dem man das verlässlich abtreten kann. Ja. Von daher, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Und wir hatten es ja auch schon bei anderen Podcast-Gästen, die genau das geschrieben hatten. Also ohne das Team der Fördermittelakquise würde digitalisierungstechnisch gar nichts gehen. Spannend und traurig zugleich, würde ich sagen. Aber wir hoffen mal, dass sich da in den kommenden Jahren ein bisschen was ändert.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt geht ja auch das Thema Digitalisierung und gerade das Thema Austesten nicht immer nur mit Erfolgen einher. Also eine Toratafel hatten Sie selber gerade genannt, dass das Teilerfolg war, sage ich mal. In anderen Häusern mehr, in anderen weniger. Gibt es andere Projekte, die Sie mal begonnen haben oder an denen Sie noch arbeiten, wo Sie gesagt haben, das hätte ich mir wesentlich einfacher, wesentlich besser vorgestellt oder hätte mir ein anderes Outcome erhofft?
Ja, also wir hatten beispielsweise im Anfang vergangenen Jahres ein Projekt zum Thema der mobilen Dokumentation, wo man zumindest erstmal schon mal im ersten Schritt glücklicherweise eine Lösung hatte, dass man sagt, man kann diese auch offline durchführen, dass wir letztendlich nur entsprechende Access Points in den Dienstzimmern eingerichtet haben. Dort gab es dann die WLAN-Struktur zumindest abgebildet zu einer Synchronisation der Daten. Dann konnten die Kolleginnen sich letztendlich das Tablet dann mitnehmen und auf dem Wohnbereich damit dann auch agieren. Da gab es allerdings, also zum einen muss man einschränkend sagen, hat es uns leider genau in der Zeit mit einer Corona, mit einem Corona-Ausbruch dann auch getroffen, sodass die Kolleginnen und Kollegen wahrlich anderes zu tun hatten, als sich auch noch genau mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Aber soweit dann das getestet wurde, das war eine Einrichtung über einen Zeitraum von knapp 2 Monaten, gab es da beispielsweise auch die Rückmeldung, also aktuell, so wie das System gearbeitet hat, war es noch nicht anwenderfreundlich genug, um die Fachkräfte insbesondere dann auch mit zu überzeugen. Ein Kritikpunkt war beispielsweise, das lag dann weniger an der Software, sondern an der Arbeitsorganisation. Sie gehen zum Bewohner, haben dann letztendlich die Handschuhe dann mit an und versorgen sie den Bewohner. Dann müssten sie die Handschuhe ausziehen, müssten dann die Dokumentation am Tablet dann vornehmen, haben eventuell was vergessen, müssen sich die nächsten Handschuhe anziehen und das ganze Prozedere sozusagen hinter den, je nachdem 15, 20 Bewohnern, die dann eben so versorgt werden. Das haben sie einfach als zusätzliche Zeitbelastung empfunden und weniger als Entlastung, die ja letztendlich, ich sag mal, die Software dann bieten sollte oder die Dokumentationserfassung. Und das andere Thema war tatsächlich, dass ihnen gewisse relevante Möglichkeiten fehlten, Änderungen dann auch mit vorzunehmen. Also ein Stichwort war beispielsweise das Thema Medikationsplan. Also ich glaube, dass man da einfach dann auch noch enger mit den Softwareanbietern in Austausch gehen muss, zu gucken, was sind aktuell noch die Stolpersteine, die in der Praxis dann auch mit festgestellt werden, wo kann dort eventuell nachgebessert werden, kann man über, ich sage jetzt mal zum Beispiel ein gutes Workflow-System da arbeiten, dass auch eine Fachkraft ohne groß nachzudenken einfach durch die relevanten Positionen durchgeleitet wird und das hatten wir jetzt so nach und nach dann auch zurückgemeldet. Und jetzt hat man uns einen zweiten Testballon auch in Aussicht gestellt, den wir auch gerne dieses Jahr nochmal in Angriff nehmen werden.
Mhm. Naja, gerade diesen anfänglichen Mehraufwand verschweigen einem halt im Vertrieb dann viele Anbieter. Also es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man eine digitale Lösung einführt und sofort gibt es dann die Effizienzgewinne und so weiter. Das kennen wir ja beim Caretable auch. Also es braucht am Anfang immer erstmal so eine Phase, wo das, in unserem Fall das Betreuungsteam, sich damit auseinandersetzt, damit erstmal anfängt zu arbeiten, bis man dann hinten raus sozusagen diese Effizienzgewinne bekommt. Und ich sage mal, jeder Anbieter geht dann natürlich raus und sagt, hey, mit unserer Software sparst du x Stunden an Zeit und deine Leute müssen 10% weniger arbeiten oder wie auch immer. Das erweckt da manchmal natürlich ein falsches Bild und sowas bekommen dann sehr gut in entsprechenden Tests raus. Und wenn dann noch dazu kommt, dass, wie gesagt, auch auf Workflow-seitig einige Sachen nicht so super funktionieren, ist natürlich kein schönes Ergebnis. Aber umso besser, dass sie das dem Hersteller eben zurückgemeldet haben und dass der sich jetzt die Mühe gemacht hat, das zu implementieren und nochmal einen zweiten Testballon anbietet. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, gerade bei größeren Anbietern.
Ja, also ob es tatsächlich, sage ich mal, jetzt komplett Einfluss gehalten hat, also das werden wir uns dann auch so ein bisschen angucken und natürlich überraschen lassen. Aber ich glaube, die sind natürlich auch total froh, über diese Testballons-Rückmeldungen dann zu bekommen. Wie Sie schon sagen, wir wollen ja auch irgendwie sich am Markt abgrenzen, sich immer entsprechend in den Produkten mit weiterentwickeln. Und also da haben wir wirklich einen sehr guten Draht, muss man dann tatsächlich auch mit sagen, wo man mal so ein paar Themen einfach auch besprechen kann. Eben auch einfach mal so Zukunftsthemen. Ne? Wie entwickelt sich das gerade aktuell? Telematik-Infrastruktur, mal gucken, wie unser Gesundheitsminister tatsächlich das Thema dann jetzt vorantreibt, ob die Verpflichtung kommen soll zum 1.7.24 auch für die stationären Pflegeeinrichtungen. Dann wird da natürlich ein riesen Run drauf losgehen. Und ja, also wie gesagt, ich glaube tatsächlich auch hier, Kommunikation ist das A und O, auch in Richtung Softwareanbieter. Aber so wie Sie gerade das auch schon sagten, also die Effizienzgewinne kommen, glaube ich, wenn dann auch erst über die Zeit, wenn man auch die Kolleginnen und Kollegen vernünftig mit ins Boot reinholt. Also die müssen die Technik und die Software in dem Moment dann einfach auch annehmen, nutzen wollen, müssen den Mehrgewinn dann auch ein bisschen mitsehen, dass sie da auch eine Freude, sage ich mal, im weitesten Sinne dran entwickeln. Und zumindest im Bereich der Dokumentation weiß ich nicht, ob die mobile Dokumentation tatsächlich die Endlösung ist. Ich persönlich schiele ja eher in die Zukunft auf die sprachgesteuerte Dokumentation, weil, naja, man hat halt die beiden Hände, die man in der Regel braucht, frei.
Ja, da hatte ich in einer letzten Podcast-Folge mit der Wilhelmshilfe auch ein spannendes Projekt vorgestellt bekommen, und zwar mit der Datenbrille von TeamViewer. Also man hat quasi dann wie so eine Augmented Reality-Brille aufgehabt und diese war an die Pflegedokumentation, in dem Fall Connex Vivendi, angeschlossen, und dann hat sozusagen immer der Mitarbeitende, die Mitarbeitende per Augmented Reality auf die Brille projiziert in dem Bewohnerzimmer angezeigt bekommen, okay, auf was muss ich achten, was ist bei der Maßnahmenplanung. Also das ist, glaube ich, neben Sprache auch ein spannendes Konzept, wenn es denn finanzierbar ist. Also
richtig.
Das ist ja immer die andere Seite der Medaille. Wie ist denn das generell bei Ihren Mitarbeitenden? Also haben Sie da das Gefühl, da wird, naja, Druck gemacht, digitaler arbeiten zu können, oder gibt es da ja Zurückhaltung?
Druck von den Mitarbeitenden, meinen Sie jetzt?
Ja, genau.
Ja, ich glaube, das ist sehr durchmischt. Also das ist tatsächlich so, also einrichtungsindividuell sowieso, teilweise dann auch schon mitarbeiterindividuell. Also ich glaube, da sind viele dabei, die wirklich sich da gar nicht verscheuen und sagen, klar, man muss die Sachen ausprobieren, man muss sich da auch weiterentwickeln, aber eben auch, nur dort die Digitalisierung durchführen, wo die Digitalisierung auch wirklich einen Nutzen für die Mitarbeitenden bringt und nicht einfach aufgrund des Digitalisierungswillens an sich. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich einfach Kolleginnen und Kollegen, und das ist vollkommen unabhängig von der Altersstruktur oder auch der Betriebszugehörigkeit, die, in dem Zusammenhang so weit glücklich sind, wie sie derzeitig arbeiten und natürlich so einem Change-Prozess auch so ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Ich glaube einfach, weil auch die Anknüpfungs- und Kontaktpunkte in den vergangenen Jahren da immer so ein bisschen gefehlt haben, zu gucken, wie geht sowas dann voran. Da ist natürlich viel Sorge dann in dem Zusammenhang. Also es erfordert eine hohe und gute Kommunikations- und Informationsstruktur
auch. Naja, ich glaube, da ist auch viel Sorge um mehr Kontrolle und mehr Arbeit mit dem Feld. Also,
ja, das Thema mehr Arbeit brauche ich tatsächlich auch. Ja, das ist richtig. Ne? Also ich glaube zwar mittlerweile, also das, was man ja vor einiger Zeit immer noch gehört hat, ja, gerade die, ich sag mal, älteren Kolleginnen und Kollegen, die können ja oder wollen nicht mit Handys und so umgehen. Naja, mittlerweile ist durch ja jeder irgendwie mit einem Handy, Tablet, Laptop, was auch immer, sage ich mal, durch die Gegend. Also ich glaube, das ist gar nicht mehr das große Thema. Interessant ist dann wirklich eher so die Nutzerfreundlichkeit von dem Softwareprodukt an sich. Also sie muss irgendwie so ein bisschen selbsterklärend und selbstverständlich sein, um die Nutzungshürde, glaube ich, einfach möglichst stark dann auch mit abzubauen. Und das verbunden eben mit einer guten Präsentation und Information, das kann, glaube ich, einfach nur so der Weg zum Ziel sein.
Ja, da muss man aber auch mal sagen, viele Pflegesoftware-Anbieter bekleckern sich beim Thema Design auch nicht unbedingt mit Ruhm. Also ich meine, wir sind alle jetzt von unseren iOS- und Android-Telefonen so State-of-the-Art, modernes Design, alles geht innerhalb von 2 Klicks gewohnt. Ja gut, bei manchen Sachen ist es auch nicht ganz so einfach. Und dann schaut man sich so die typische Pflegesoftware an und bis auf ganz wenige Ausnahmen sehen die halt noch aus wie Windows 95 im besten Fall. Und man fragt sich, okay, ist da die Zeit stehen geblieben? Also das... mich wundert es einfach immer wieder, wenn sagen Software das Kernprodukt einer Firma ist und dann aber nicht in die Weiterentwicklung des Designs investiert wird.
Ja, ich glaube tatsächlich auch so, das Design wird immer so ein bisschen noch mit vernachlässigt. Man kann sicherlich auch teilweise eine Lanze dann für die Softwarehersteller brechen. Ich glaube, die haben ja genauso das Problem, entsprechendes Personal dann auch zu finden. Beziehungsweise sind natürlich auch so ein bisschen daran geknüppelt, die fachlichen Anforderungen, die in die Richtung gestellt werden, aufgrund der Schnelllebigkeit der Gesetzgebung teilweise oder auch der Gesetzgebung, die zwar nicht sehr schnelllebig ist, aber wo die Konkretisierung erst leider sehr kurz vor knapp dann immer mitkommt, müssen da dann auch irgendwie umgesetzt werden. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, also das ist natürlich eher mein Wunsch, dass dann auch wirklich die Fachlichkeit dahinter passt, als erstmal, sage ich mal, das hübsche Design. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht. Also das ist natürlich einfach die Einstiegspforte für ganz viele. Und je einfacher, wie ich schon sagte, die Anwenderfreundlichkeit, desto besser letztendlich, glaube ich, auch der Nutzen.
Ja, was mir gerade eingefallen ist, ich vermute, so eine Designänderung geht dann auch mit großer Kritik bei manchen Bestandskunden einher. Also wenn dann eben die PDL schon seit 20 Jahren oder sagen wir mal seit 15 Jahren mit einer bestimmten Software arbeitet, in einem bestimmten Design und auf einmal ist der Button woanders und man findet sich da nicht mehr zurecht. Ich glaube, das führt wahrscheinlich auch zu ein paar bösen Gemütern.
Ja, das ist mit ausgeschlossen, ja.
Wenn wir jetzt mal auf die Bewohnerseite gucken, hat sich da denn in den letzten Jahren, gerade seit Corona, im Thema Digitalaffinität etwas getan in Ihren Einrichtungen?
Also wir haben natürlich während der Corona-Zeit auch gemerkt, dass das Thema Kommunikation, Kommunikation mit Angehörigen, allgemein Kommunikation nach mit außen eines der zentralen Themen geworden ist. Von daher sieht man es auch immer häufiger, wenn man durch die Bewohnerzimmer geht, dass es dort eben mal ein Tablet oder ein Handy oder sowas gibt, was rumliegt. Man muss jedoch auch sagen, zumindest für die vollstationäre Pflege machen wir auch die Erfahrung, die Bewohnerinnen und Bewohner kommen auch immer später in die Einrichtung mit rein. Das heißt, häufig ist die individuelle Voraussetzung, also was auch Krankheitsbilder und somit angeht, gar nicht mehr so sehr vorhanden, das auch wirklich nutzen zu können. Und das leider tatsächlich auch kombiniert, dass auch die Verweildauern immer kürzer werden. Nichtsdestotrotz, also man merkt schon, dass der Anspruch dann auch mit gestiegen ist. Also definitiv haben wir das Thema natürlich im altengerechten Wohnen. Also im altengerechten Wohnen hatten wir jetzt im vergangenen Jahr tatsächlich auch mal so einen kleinen Workshop zum Thema digital und wie nutze ich eigentlich Handys und so. Das war von extern so ein bisschen mit gefördert, haben das mit angeboten und das wurde auch sehr gut mit angenommen. Also da merkt man das schon, da kann ich generell, glaube ich, sagen, die älteren Mitmenschen haben da kein Interesse dran, sondern ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen abhängig davon, wie es denn so auch das Lebensumfeld.
Naja, wir hatten ja auch in Dessau solche ehrenamtlichen Smartphone-Sprechstunden gemacht und da war der Andrang tatsächlich wirklich sehr, sehr groß. Also die hatten auf jeden Fall Lust und Interesse zu lernen, wie das funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja beispielsweise, das ist, geht natürlich ein bisschen in eine andere Richtung, kam ja auf einen Bereich der jungen Pflege mit abgedeckt. Da sind die Voraussetzungen natürlich ganz anders. Also da wird sowas auch grundsätzlich gefordert. Die wollen, ich sag mal, vernünftige LAN-Anschlüsse auf der einen Seite natürlich dann auch mit haben, ne? Weil da geht mit PC-Technik und sag mal, ne, den Computerspielen und so weiter und so fort, das läuft da alles mit durch. Da werden dann auch mehr eher Fragen gestellt wie, Mensch, können wir nicht mal irgendwo für den Betreuungsbereich eine Wii oder irgendwie sowas dann auch mit anschaffen? Und also da muss man natürlich noch ganz anderes Augenmerk dann drauf legen.
Ja, das stimmt, das ist ein ganz anderes Feld. Wenn Sie sich in der Zukunft eine Sache wünschen dürften, ich stelle die Frage mittlerweile ziemlich vielen Podcast-Gästen, muss ich dazu sagen, einfach mal, weil ich wissen möchte, wie so die verschiedenen Antworten sind. Aber wenn Sie sich eine Sache wünschen dürfen, sei es jetzt auf Sicht der Regulatorik also oder Politik oder auch auf Seiten der Software oder generell Digitalisierungsanbieter, was wäre das?
Also ich glaube, wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, das Thema der Finanzierung ist eines der zentralen Themen für die Zukunft. Nur wenn wir mit den entsprechenden finanziellen Mitteln ausgestattet werden, können wir auf der einen Seite die notwendigen Investitionen, aber eben auch, wie wir anfangs sagten, das notwendige Personal vorhalten, die diese Änderungsprozesse letztendlich dann auch mit begleiten. Und das ist so ein Wunsch, das würde ich mir wirklich, das wäre so der Wunsch, dass die Kostenträger gerade im Rahmen der Investkostensätze auf einer Seite, aber auch im Rahmen der Pflegekostensätze anerkennen, dass wir uns einfach bewegen müssen. Und auch die Pflegebranche, die ja leider immer im Volksmund noch so ein bisschen verstaubt wirkt, einfach, sage ich mal, aus diesem Sand raus muss und nach vorne blicken muss. Weil nur dann können wir auch tatsächlich attraktive Arbeitsplätze schaffen, die auch zukünftig auch für neue und jüngere Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, auch einfach ein Magnet dann sind.
Ja, vielen Dank, Herr Kröger, für Ihre Zeit und für die offenen Worte.
Gerne.
Hat viel Spaß gemacht, mit Ihnen darüber zu sprechen und ja, die Rostocker Heimstiftung aus diesem Blickpunkt mal ein bisschen näher kennenzulernen.
Ja, vielen Dank auch meinerseits. Hat mich sehr gefreut.